Geistertaschenlampe, der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister.
Heute die Folge Voodoo oder Wissenschaft. Thema Hokus Pokus auf Rezept.
Hi, ich bin Nino. Willkommen in der Folge Voodoo oder Wissenschaft. Heute in der Geistertaschenlampe begrüßen wir einen Professor, und zwar den Herrn Professor Robert Jütte. Wir fangen jetzt mal einfach an. Also ich heiße Sie herzlich willkommen in dem Podcast Geistertaschenlampe heute. Das Thema des Podcasts heißt eben Hokus Pokus auf Rezept und die Titelfolge Voodoo oder Wissenschaft. Ja, und der Inhalt von der Folge wird Placebo sein, Nocebo, Verum. Darum geht es ein bisschen. Und ich würde jetzt mal so starten, lieber Professor Jütte, könnten Sie sich vielleicht ein bisschen mal selber vorstellen, etwas zu Ihrer Person sagen, damit die Hörer dann nachher auch wissen, mit wem reden wir denn da?
Ja, ich bin seit 5 Jahren im Ruhestand und habe 30 Jahre lang davor das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart gehalten, ein privat finanziertes Forschungsinstitut zur Medizingeschichte. Und so bin ich auch zur Homöopathie gekommen. Den Nachlass von Samuel Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie, hat. Und in diesem Zusammenhang wird man natürlich immer darauf gestoßen, dass Homöopathie ja an sich Placebo sei. Und das hatte ich als Historiker immer wieder hinterfragt, weil ich gesehen habe, dass Hahnemann in seinen Praxisaufzeichnungen durchaus schon den Placebo-Effekt kannte und auch berücksichtigt, der hat sogar systematisch ausgenutzt hat. Und so habe ich mich dann plötzlich interessiert, sag, was gibt es eigentlich für die Placebo-Forschung an neuen Ergebnissen? Macht das überhaupt Sinn, es in der Praxis außerhalb der Homöopathie anzuwenden und so weiter? Aber vielleicht noch zuvor, ich bin Studierter. Ja. Ich bin studierter Historiker, hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich mal irgendwann mit medizinischen Richt- und Leitlinien an entscheidender Stelle zu tun haben würde, und habe also ganz traditionell Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft studiert, mich in Geschichte auch habilitiert in Bielefeld und bin dann über Umwege von Israel aus dann nach Deutschland gekommen mit dann 30 Jahre Schwerpunkt Medizingeschichte, Seuchengeschichte, alternative Medizingeschichte. Ja, das wäre es in aller Kürze. Ich könnte sonst also ein abendfüllendes CV Ihnen hier vorstellen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch schon ein bisschen recherchiert bei Ihnen. Da ist ja wirklich eine Menge los gewesen. Wie Sie gerade gesagt haben, Sie waren ja da in Haifa, und an dieser Universität haben Sie eben die neuere Geschichte. Da waren Sie Dozent und Professor, also später auch als Professor von 1983 bis 1989. Und haben also viele Dinge getan. Sie waren auch in Innsbruck beschäftigt, in der Universität dort in Zürich. In Zürich waren Sie auch. Dann waren Sie sogar 2006 in Philadelphia, also zum Studium des Judentums involviert. Und in Chicago waren Sie auch noch unterwegs als Doctor of Hebrew Letters, Ehrentitel, haben Sie dort auch noch erhalten. Also da ist schon einiges, was Ihnen zugute zu schreiben ist.
Sie sehen also sowohl im Bereich der allgemeinen Geschichte, der Medizingeschichte, aber auch der jüdischen Geschichte, die in den letzten Jahren immer stärker mein Schwerpunkt geworden ist, jetzt auch gerade im Ruhestand. Aber das Thema Placebo beschäftigt mich, wie gesagt, wissenschaftlich schon seit 15 Jahren. Und ich habe damals mit der Bundesärztekammer, mit dem wissenschaftlichen Beirat, die Pionierarbeit auch international geleistet, eine Stellungnahme zur Bedeutung des Placebo-Effekts in der medizinischen Praxis, eben nicht in den klinischen Studien, das kennt jeder Arzt, jede Ärztin aus dem Studium, da braucht man eine Placebo-Gruppe, aber wir haben damals als erste nationale Ärztegesellschaft gesagt, der Placebo-Effekt ist überall zu beobachten und es kommt darauf an, das Beste aus einer Therapie zu machen und den Placebo-Effekt in jeder Therapie zu optimieren zum Wohle des Patienten. Und das muss ich mir anrechnen, dass ich lange gebraucht habe, meine doch rein Medizinerkollegen im Beirat auf dieses Thema zu stoßen. Daher waren alle begeistert. Und jetzt haben wir schon seit über 10 Jahren diese Stellungnahme auch in Buchform. Und ich bekomme also immer wieder Anfragen, weil es ist eine Pionierarbeit gewesen, auch international.
Super, also da bin ich ja sehr froh, weil dann haben wir genau den richtigen, weil Diese Pionierarbeit interessiert uns auf jeden Fall brennendst. Ein bisschen auch was zu uns, damit auch Sie und dann nachher in Bezug zu den Hörern zu dieser Folge ein bisschen was von uns erklärt wird. Also der Sinn und Zweck unseres Podcasts, dass man den ein bisschen versteht. Also vorneweg erstmal, ich bin ein Mastercoach, der im Bereich Persönlichkeitsentwicklung schon seit 20 Jahren arbeitet. Unsere Methode ist in einem Satz erklärt. Es ist die metaphysische Deduktion. Wir versuchen hinter allen Dingen zu schauen und das Ganze praktisch so logisch wie möglich auseinander zu klamüseln und dann eine Erklärung für bestimmte Dinge zu finden oder sagen wir Thesen aufzustellen, Theorien aufzustellen, weil beweisen sind viele Dinge ja nicht so einfach. Unsere Zielgruppe bewegt sich zwischen 16-Jährigen und 90-Jährigen, also ziemlich weit gestreut. Wir haben also einen journalistischen Blog hiermit. In diesem Podcast diskutieren wir mit verschiedensten Gästen wissenschaftlich über True Stories und versuchen, so weit wie möglich hinter den Dingen zu schauen. Also jedes Interview, so viele mögliche Ansichten zu berücksichtigen und letztendlich dazu, wie soll ich sagen, unseren Zuhörern versuchen, neue und interessante Sichtweisen eben zu vermitteln. Natürlich haben wir den Anspruch an uns selbst, unterhaltsam zu sein und vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten, diese Welt etwas besser zu machen. Unser Motto ist Help to find yourself. Okay, Herr Professor Jütte, nun zu Ihnen also und vor allem zum Thema Placebo, was ja im Endeffekt bedeutet aus dem Lateinischen, ich werde gefallen. Eine Teilnahme an einer Studie mit Placebo ist doch irgendwie immer eine bewusste Teilnahme. Und da die Frage jetzt, in Doppelblindstudien weiß immerhin jeder, der da teilnimmt, dass er eben an einer Studie mit Placebo teilnimmt. Ist da nicht ein Rest an Erwartungshaltung mit drin, dass die Ergebnisse vielleicht etwas verfälschen könnte?
Könnte man meinen, auf dem ersten Blick, ich habe auch erstmal nachdenken müssen, nein, aber weil es ist ganz einfach, nämlich beide Gruppen, also die Kontrollgruppe, Placebo oder eine andere Gruppe, die Wartegruppe sozusagen, es gibt ja auch eine dreiarmige Studie und manchmal sogar vierarmig, also dreiarmig heißt, also eine Gruppe ist auf der Warteliste, die andere bekommt Placebo und die andere bekommt das Verum, also das echte Medikament, aber alle befinden sich ja sozusagen in einer klinischen Studie, das heißt, die Erwartungshaltung gilt für jeden. Und deswegen macht es an sich keinen Unterschied. Und wir wissen aus der Placebo-Forschung, dass also die... Moment, jetzt habe ich hier sie irgendwie verloren.
Oh, nee, nein, okay. Nein, alles gut.
Dass die Placebo-Forschung unterscheidet zwischen einer Placebo-Reaktion und dem Placebo-Effekt. Das ist jetzt so eine bisschen künstliche Trennung. Das heißt, wenn jemand etwas bekommt, sagen wir jetzt in einer klinischen Studie, entsteht eine Placebo-Reaktion, weil da kommen dann auch sozusagen diese vermengten Effekte hinzu, der natürliche Krankheitsverlauf, statistische Effekte, Zeiteffekte und so weiter. Und nur wenn man das abzieht davon, dann kommt man auf den reinen Placebo-Effekt. Aber wie gesagt, noch einmal, also alle, die in einer klinischen Studie sind, haben diese Erwartungshaltung, weil alle wollen gesund werden. Also insofern ist das kein Unterschied. Und dann kann man ja auch noch sagen, dass es übrigens diese randomisierten klinisch Doppelblindstudien erst seit 60 Jahren mehr oder weniger in der Medizin gibt. Und die Aufklärung ist also auch erst noch jüngeren Datums. Und wir hatten vorher natürlich auch immer wieder Praxisbeispiele, wo Ärzte einfach Placebo gegeben haben, weil sie neugierig waren, ihre Patienten zufriedenzustellen und die waren nicht aufgeklärt und dann hat man festgestellt, ja, da ist die Erwartungshaltung genau wie umgekehrt. Also, das ist meine Antwort auf diese doch ja nicht uninteressante Frage, ist das nicht die klinische Umgebung, die eine Rolle spielt?
Richtig, richtig. Okay, super, spannend. Dann ist ja da der, sagen wir mal, Responder. Das ist also, soll ich sagen, die Reaktion des Teilnehmers. Da wären die positiv auf Placebo reagieren, also diese Menschen, meist circa ein Drittel der Probanden in diesen Tests. Eine gewisse Anzahl reagiert natürlich auch nicht auf das Scheinmedikament. Das nennt man eben den Response, die Antwort, dass eben das Ansprechen auf das Placebo, das funktioniert also bei manchen eben nicht. Frage an Sie, Herr Professor Jütte, kann das korrelieren mit den Menschen, die leicht zu hypnotisieren bzw. hypnoseresistent sind?
Also, bis vor 15, 20 Jahren, als die dann die bildgebenden Verfahren, insbesondere also die funktionellen MRTs in die Hirnforschung kamen und man gesehen hat, was passiert denn wirklich Hirn, hat man immer gesagt, die spinnen. Das sind Leute, die sind empfindlich, die kann man auch mit Pendel, die kann man mit Hypnose, die kann man, also das sind diese hypersensiblen Menschen. Und jetzt die neuere Forschung zeigt einfach, dass das nicht, jetzt wenn man weiß, was in welchen Hirnregionen passiert, ist man davon abgekommen. Trotzdem, Ihre Frage ist berechtigt, man hat lange Zeit und tut es immer noch nach den sogenannten Respondern, also die besonders auf Placebo reagieren, gesucht, um die nämlich dann in klinischen Studien auszuschließen, weil die machen das natürlich teuer für die Pharmaindustrie. Ja. Man braucht dann eine größere Gruppe und so hat man also mal überlegt, könnten das, also neben dem besonders Sensibelchen, ist es was, hat das mit Geschlecht zu tun? Sind Frauen sensibler oder entsprechend empfänglicher als Männer? Hat das etwas mit Bildungsgrad zu tun? Also Lehrer anders als Fabrikarbeiter? Hat das etwas mit ethnischen Hintergründen zu tun? Und so weiter und so fort. Alles hat mal gesagt, oh, das könnte statistisch kommen, aber dann hat es wieder eine Studie gegeben, genau gesagt, nein, das Gegenteil ist der Fall. Also Männer sind empfindlicher als umgekehrt und so weiter. Es gibt aber jetzt seit einigen Jahren, und zwar hat man das natürlich an einem der führenden Forschungslabors in den USA, an der Harvard Medical School, die also Pionierarbeit im Bereich der Placebo-Forschung gemacht haben, Ted Kutchup, ein guter Freund von mir, da hat man 2012 mal etwas gemacht und hat nach einem Gen gesucht. Gibt es ein spezielles Gen, was diesen Responder vielleicht auszeichnet? Und man hat dieses Gen dann das Placebom genannt. Also nicht das Gen, sondern das Placebom. Und man hat in der Tat einen Biomarker festgestellt, und zwar also ein spezielles Gen mit diesem wunderbaren kurzen Namen Catechol-O-Methyltransferase-Gen.
Okay.
Ich wiederhole, Catechol-O-Methyltransferase-Gen, kurz COMT genannt.
Okay.
Und man hat also festgestellt, wenn dieses Gen vorhanden ist, dass das die Qualität des Neurotransmitters, also Dopaminausschüttung, also im Gehirn beeinflusst und damit die Placebo-Reaktion bestimmt. Aber wie gesagt, das kommt nicht bei jedem Menschen vor und ist auch, man kann das, es gibt ja viele Gene, wie wir wissen, und das hat man jetzt mal einmal festgestellt. Es wäre natürlich toll, man könnte mehrere und dann mal ein Screening machen auf Biomarker, die Gruppe kommt erst gar nicht in unsere klinische Studie hinein. Das ist aber Zukunftsmusik und ich glaube, dass eben auch andere Rolle als die Genetik da noch eine Rolle spielen.
Super, Placebo, okay. Dann hoffe ich mal, dass das auf jeden Fall weitergeht, weil das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Soweit ich das weiß, Herr Professor Jütte, wird Placebo mehr oder weniger in zwei große Bereiche geteilt. Also da wäre mal der Placebo-Erwartungshaltung als, sagen wir mal, Schmerztherapie, allgemeine Empfindungsinterpretation. Und dann gibt es dann die Placebo-Konditionierung, also fürs vegetative System, um zum Beispiel eine Autoimmunkrankheit zu heilen. Die Frage an Sie wäre, gibt es noch andere, neuere Studienbereiche bezüglich Placebo, wozu man gerade forscht?
Also grundsätzlich ist nochmal wichtig der Hinweis, es hat nicht nur was mit Erwartung zu tun, man kann auch den Konditionierungseffekt nutzen, das ist das Pavlosche Hund, nicht? Also ja. Der immer mit die Zunge hängen lässt, sobald und dann die Glocke. Also das wird jetzt in unterschiedlichen Forschungsinstitutionen mal geschaut, wo kann man Konditionierung anwenden? Zum Beispiel gibt es in Essen eine sehr gute Studie, wo man Immunsuppression mit ja schweren Immunsuppressiva jetzt versucht, zumindest mal die Nebenwirkungen für eine Zeit auszuschalten, indem man einfach eine Konditionierung macht und somit also auch dieser Effekt eintritt.
Das ist Entschuldigung, also kann das sein, dass Sie da den Professor Schedlowski meinen damit?
Ja, genau. Der Professor Schedlowski und also mit dem ich also auch verschiedene Kooperationen gemacht habe und sein Team, aber es gibt auch in anderen Universitäten Forschungsbereiche, wo man Konditionierung sich anschaut. Und das ist ja ein spannendes Feld und es wird sicherlich auch übrigens in der Dopingforschung ausprobiert, weil auf diese Art und Weise kann man natürlich einen Nicht-Nachweis von Doping machen, wenn man das Dopingmittel gibt, dann die Konditionierungseffekt hat und dann wieder. Also in der Phase kann man es nicht nachweisen und schon ist der Mensch nicht gedopt. Also ich glaube, da geschieht schon mehr, als wir wissen. Aber in der seriösen Forschung, also eben zum Beispiel hier bei den Immunsuppressiva, da sind spannende Dinge. Aber was ich viel spannender finde im Moment, und das ist eben auch von Harvard ausgegangen, Ted Kapschuk, genauer gesagt, der die erste Studie gemacht hat zum Open Label, das heißt offene Placebo-Gaben. Man erzählt dem Patienten, ihr bekommt Placebo. Wisst ihr, was ein Placebo ist? Nein, dann erklären wir euch das, aber es hilft. Und er hat das damals mit dem Irritable Bowel Syndrom, also das bei uns als, die deutsche Übersetzung fällt mir jetzt gar nicht ein, ist aber auch ein sehr verbreitetes Krankheitsbild bei uns. Und was man nur diffus ist, nicht genau bestimmen kann. Und dann hat er mit diesem offenen Gabe von Placebo erstaunliche Erfolge gemacht. Und inzwischen gibt es über 25 Studien für unterschiedlichste Indikationen. Das ist zum Beispiel ob das nun Kopfschmerz ist, ob das zum Beispiel krebsbedingte Müdigkeit, Rückenschmerzen, Hyperaktivitätsstörung und so weiter, sogar Depressionen, und zwar nicht die leichten, lassen sich mit Reizdarmsyndrom, jetzt fällt mir wieder der deutsche Ausdruck für. Also für all diese Bereiche hat man festgestellt, wenn man dem Patienten reinen Wein einschenkt auf gut Deutsch, passiert trotzdem etwas. Und das ist ja zunächst mal unglaublich, weil man hat immer argumentiert, wir dürfen den Patienten ja nicht verheimlichen. Und wenn wir dem das erzählen, dann ist es vorbei. Nein, es geht auch mit der Aufklärung. Es wird nicht immer funktionieren, aber es ist schon erstaunlich, die Bandbreite, die man inzwischen durch Studien sehr gut belegt hat. Eine Tübinger Forschungsgruppe hat mal zusammengestellt, wie belastbar diese Einzelstudien sind. Und das ist doch also unglaublich. Das sind wirklich seriöse Studien, die zeigen, das macht Sinn.
Okay, also das ist wirklich sehr, sehr spannend, diese Geschichte. Also Placebo ist ja praktisch im Endeffekt auch etwas, was die körpereigene Morphin und beziehungsweise auch die Dopaminherstellung also anregt. Besonders bei Parkinson-Patienten, die ja Dopaminmangel haben, also weil sie ja eben diese Krankheit haben, also bei denen konnte man beobachten, wenn Endorphine ausgeschüttet werden, ob angeregt jetzt durch körpereigene Morphine oder medikamentös eingenommene Morphine, wirken sie schmerzlindernd und beruhigend über die gleichen drei Hirnareale. Die Frage an Sie, heißt das, im Umkehrschluss, dass man ein eigenes Beruhigungsmittelproduktionslager hat, das man aktivieren kann durch das bloße Glauben daran?
Das ist eine fantastische Frage und vor einigen Jahren hätte ich gesagt, so nicht, aber ich war auf dem dritten internationalen Placebo-Kongress, der ist schon ein paar Jahre her, in Leiden in den Niederlanden, und dort hat ein dänischer Heilpraktiker, Schmerztherapeut und Psychotherapeut einen Versuch vorgestellt, in dem er den Patienten gesagt hat, die Schmerzempfindungen hatten, sehr starke, und sagt, ihr stellt euch jetzt das Placebo einfach mal vor. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Möchtet ihr das lieber größer, kleiner? Wollt ihr es rot haben? Wie ist die Pille eckig und so weiter? Sagt, ihr stellt euch das Placebo vor, was ihr meint, also die Pille, oder nicht die Pille, die euch helfen kann. Und dann haben die Patienten das genau sich so vorgestellt und dann sagt, okay, jetzt nehmt ihr die mal im Geiste. Und das hat funktioniert, und in der kleinen Gruppe. Einige auch bei den Placebo-Forschern waren zunächst etwas überrascht und irritiert, aber es war auch einer der ganz Großen im Feld, der sagt, das ist fantastisch, was man mit einem Hypnoseansatz in diesem Fall erreichen kann. Und das Interessante ist offensichtlich, dass wenn der Patient wieder einen Rückfall hatte und man sagt, jetzt stell dir doch das wieder genauso vor, der Placebo-Effekt wieder eingetreten ist. Wahnsinn. Also, das ist ich weiß jetzt nicht, ob noch mehrere Studien in diesem Bereich gemacht worden sind, aber das fand ich also höchst spannend, und das ist eine Antwort auf Ihre Frage.
Absolut, absolut. Sehr, sehr schön zu hören. Warum ist die Steuerung der Schmerzlinderung oder sagen wir der Heilung, also das, was ein Verum verstärkt, Denn Medikamente können durch Suggestion auch stärker wirken, wie wir jetzt gerade von Ihnen gelernt haben. Nicht bei jedem gleich. Beziehungsweise, auch wenn man weiß, dass man Placebo einnimmt, kann das bei manchen zu einer deutlichen Besserung führen. Rückenschmerzenpatienten, bei denen ist es besonders beobachtet worden. All das wird bestätigt, was Sie gerade eben auch gesagt haben. Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass bei denen, wo nur das Verum wirkt oder das Verum nur leicht wirkt, etwas im Geiste blockiert ist? Das ist ja jetzt die Umkehrschlussfrage zu der vorigen.
Das, wenn man aber sieht, dass es ja auch den Konditionierungseffekt gibt, dann spielt das ja, wie, also könnte man sagen, nein. Aber es gibt diese Forschung, die ich Ihnen ja eben mit dem Placebom genannt habe, zeigt eben, dass wenn man sich diese Neurotransmitterbahn mal anschaut, dass einerseits also ein Medikament auf die Placebo-Reaktion wirken kann, also sie verändern kann, aber umgekehrt kann auch eine Placebo-Reaktion eine Medikamentenreaktion beeinflussen über diese Neurotransmitterbahn. Wie das genau funktioniert, wissen wir nicht, aber es gibt sozusagen schon die ersten Ansätze in diesem Bereich. Also von geistiger Blockade würde ich da nicht sprechen, das ist viel komplizierter, was da in unserem Hirn abläuft.
Okay, dann gehen wir mal weiter, weil die Zeit rennt und ich möchte Sie nicht zu lange aufhalten, weil ich weiß, dass Sie wichtige Dinge zu erledigen haben noch. Wenn man jetzt aber, das brennt mir wirklich schon seit langer Zeit, also wenn man sich jetzt so einen Fakir vorstellt oder einen Yogi, also diese Inder, die da gewisse Dinge tun, also zum Beispiel zum Thema Schmerz, ja, da befasst man sich damit ja auch intensiv und dann reagiert ein Mechanismus, der uns allen angeboren ist, also bekannter und erwarteter Schmerz ist weniger schlimm als ein unbekannter. Also es geht mir persönlich auch so, wenn ich jetzt was erwarte, dann ist es nicht so schlimm, als wenn ich jetzt ruckartig irgendwie etwas bekomme, dann schmerzt es irgendwie auch ein bisschen mehr. So ist auch der gewohnte Schmerz nicht minder als der anfängliche, jedoch geht der Körper anders mit ihm um oder scheint damit anders umzugehen. Wir empfinden ihn weniger schlimm. Die Frage an Sie, wie kann ein Yogi allerdings auf einem Nagelbett schlafen, das kennt ja jeder dieses Bild, oder sich gar eine Nadel in die Zunge stecken, ohne dass da Blut rauskommt? Also, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, Herr Professor?
Also, es ist erstmal so, dass wir, wenn wir uns ja nun Schmerzen vorstellen, also erstmal einen Adrenalinstoß bekommen, also ein Stresshormon wird gesteuert und das führt dann dazu, dass wir gegensteuern und dann werden Endorphine ausgeschüttet. Und die Fakire machen das zu einem System, das heißt, sie bereiten sich vor und sehen, dass also ein möglichst Optimum an Endorphinen ausgeschüttet wird, damit also die Schmerzen leichter zu ertragen sind und das kann man natürlich durch eine Konzentrationshaltung und viele Übungen. Und jetzt aber, das ist sozusagen die Schmerzwahrnehmung, kann man sicherlich auf diese Art und Weise steuern. Aber die Frage ist ja, was ist mit dem Nagelbett? Kann das, also die Nägel kommen durch die Haut. Und da gibt es natürlich auch Tricks. Es gibt ja auch nicht nur die Yogis und auch solche Zauberkünstler, oder die sich also als auf so einem Nagelbett legen oder auch durch den. Man muss sich dann auch vorstellen, dass die Haut ein sehr flexibles Organ ist und man natürlich sich nicht auf das Nagelbett wirft, dann wird es bluten, sondern man legt sich mit einer großen Konzentration, vielleicht auch mit einer richtigen Bauchspannung, also Anspannung, da drauf und dann wird es nicht bluten. Und wenn man über Glasscherben läuft, dann ist es klar, dass es erst ein bisschen blutet, aber man kann auch dafür sorgen durch Training, dass diese Wunden ganz schnell wieder schließen. Also wie alle Geheimnisse der Fakire kenne ich auch nicht, aber es ist im Wesentlichen also Konzentration plus also sehen, dass die richtigen Endorphine ausgeschüttet werden und vor allen Dingen eine ganze Menge an Endorphinen.
Okay, also es ist ja so, dass, wie soll ich sagen, ein paar Geheimnisse wollen wir ja auch noch diesen Menschen lassen. Wir können ja und wollen auch nicht alle jetzt unbedingt aufdecken. Interessant ist es auf jeden Fall allemal. Okay, dann kommen wir mal vielleicht nochmal kurz auf die Konditionierung der Immunreaktion. Das wurde ja in klinischen Versuchen bewiesen, dass das eben geht. Aber eben nicht ohne einen bewussten Geist. Haben Sie da Erkenntnisse? Wurde mal schon so ein Placebo-Versuch an schlafenden Probanden getestet?
Also, was siehst du, diese Frage hat mich fast umgeworfen. Ich sagte, also, wie kommt jemand auf diese Idee? Aber Sie haben recht. Ich habe dann aber nachforschen müssen, weil das hatte ich bisher nicht auf dem Radarschirm. In der Tat gibt es eine Studie aus Montreal, die ich so relativ rasch gefunden habe, von 2018, die hat Folgendes gemacht. Die hat also auch in einem Versuch mit Probanden den Probanden Schmerzen zugefügt über Hitzezuführung vor dem Schlafen und hat sich dann geschaut, also wie, ob dieser Placebo-Effekt, wenn man sagt, also hier, wie sich dieser im Schlaf, also ob der dann nicht abbricht. Und man hat festgestellt, also dass also die Schmerzreduzierung, also die vorher schon gesteuert war, auch im Schlafe weiter anhält. Wow. Und also man das machen kann. Also insofern muss man nicht bei vollem Bewusstsein sein. Der Placebo-Effekt reicht in den Schlaf hinein. Mehr kenne ich jetzt auch nicht zu diesem Bereich.
Super, das hat mir schon sehr, sehr gefallen, weil ich hatte da ein riesengroßes Fragezeichen. Und danke, dass Sie danach geforscht haben. Das finde ich sehr interessant. Abschließend, Herr Jütte, zum Thema Placebo würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Gibt Placebo nur für die Schmerzlinderung, also schmerztherapeutisch etwas her, oder spielt es auch in der regelrechten Heilung eine Rolle? Ich meine nicht eine Verbesserung während des Heilungsprozesses, sondern kann es eine Blockade lösen, die dann eine Selbstheilung in Gang setzt?
Ja, eine wichtige Frage, Herr Sisto. Also es, man glaubt zunächst mal, dass das ja im Bereich der Schmerztherapie nur im Wesentlichen halt eingesetzt wird. Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Bereich und wir wissen also, in welchen Bereichen also das wohltuend ist, sich auf Placebo und man sollte statt also Arznei mit großen Nebenwirkungen versuchen, ob man nicht den Placebo-Effekt da. Aber wir wissen auch, und das habe ich mal in einer Überblicksarbeit für das Deutsche Ärzteblatt mit einer Pharmakologin, Frau Professor Schürmann, gemacht. Wir wissen auch aus Studien, dass zum Beispiel auch andere Erkrankungen mit Placebo behandelt werden können. Und zwar also bis zu einer zumindest Abklingen der Symptome oder vielleicht sogar einer Heilung. Dazu gehört eben eine besondere Form des Bluthochdrucks, die arterielle Hypertonie. Ja, also dann auch, Sie hatten es schon erwähnt, der Morbus Parkinson und auch eine Epilepsie kann, also die partielle, mit Placebo gesteuert werden und auch eine bestimmte Form von Arthritis. Also es gibt auch außer Bereich der Schmerztherapie interessante Bereiche, in denen Placebo eingesetzt werden könnte, aber man ist natürlich bislang sehr zögerlich gewesen, vor allem unter dem Nebengedanken, den ich ja erwähnt habe, dass man den Patienten ja aufklären muss. Und jetzt könnten wir ja sagen, mit Open Label könnte man auch mal in diesen Bereich hineingehen. Da gibt es aber noch zu wenig Forschung, aber es kann in der Praxis eine größere Rolle spielen als nur in der Schmerztherapie.
Gut, dann haben wir vielleicht hoffentlich mit dieser Folge eine Anregung damit gegeben, da etwas tiefer zu forschen. Zur nächsten Sache. Also Sie wissen ja, dass es ja jetzt ein bestimmtes Schulsystem geht, also sagen wir mal Medizin, Schulmedizin, sagen wir mal, die gewisse Prozedere so haben. Ich denke da so, vielleicht müsste man da mal auch umdenken. Also wenn man jetzt einfach denkt, Ärzte, die einfach keine Zeit haben, viel zu kurz mit den Patienten reden, die Krankenkassen, die eigentlich fast schon ein Businessmodell nur sind, auch wenn da immer dran steht, wir wollen alle gesund machen und so weiter. Wenn man jetzt dann denkt an Medikamente, die jetzt da verschrieben werden, vielleicht ein bisschen leichtfertig, die Patienten das nehmen und dann vielleicht sogar auch noch abholen, aber dann liegen lassen, dann was vielleicht alles in die Toilette geworfen wird, dass unser Abwasser auch noch damit belastet. Und wenn es da, ich stelle mir mal vor, so dass jemand einfach in der Apotheke oder weiß Gott wo, bei den Ärztepraxen wären, der geschult ist, der also richtig professionell gut geschult ist, um den Menschen zu sagen, du hör mal zu, ich erkläre dir mal den Beipackzettel, weil es könnte ja sein, dass du nachher einen Schreck kriegst, wenn du das liest. Man sagt ja immer, lest den nicht, aber trotzdem stehen ja da ganz schön horrende Sachen drin und viele, ich kenne es ja auch an mir hat mir mal einen Beta-Blocker für meine Magensäure verschrieben und als ich dann nachher gelesen habe, habe ich den nach 5 Tagen abgesetzt, bin ich ganz ehrlich, weil ich dachte, um Gottes Willen, also und wo landet das ganze Zeug? Könnten wir da nicht einiges umändern, sparen, einsparen? Also die Frage, wäre folglich eine solche Art von Aufklärungskampagne pro, contra, durch psychologisch geschultes Personal, natürlich zwingend pharmaneutral, denken wir an den hippokratischen Eid einfach. Wäre das Ihrer Meinung nach wünschenswert?
Gut, also der hippokratische Eid ist häufig ein Meineid, weil er gibt es so nicht, schon gar nicht von Hippokrates, das wäre aber ein eigenes Thema. Also es geht hier im Wesentlichen um das sogenannte die Informed Consent, also die informierte Aufklärung und Zustimmung des Patienten. Und da ist in der Tat, wenn ich ihn vollständig aufkläre, das ist ja zum Beispiel beim Beipackzettel der Fall, habe ich automatisch einen Nocebo-Effekt. Und die Frage ist, wie kann ich damit umgehen? Und ich hatte mal eine kleine Arbeitsgruppe, wo auch ein Vertreter des B-Farms, also die für unsere Zulassung von Arzneimitteln zuständig sind, und die würden gerne den Beipackzettel entschlacken, aber die Rechtsprechung, unsere deutsche Rechtsprechung ist da ein Feind. Das heißt, jeder noch so kleine Nebenwirkung muss also irgendwie aufgeführt werden, und das ist das Problem. Jetzt fragen Sie zu Recht, dann könnte man ja einen Lotsen einschalten, der das so ein bisschen macht. Der müsste aber neutral sein, und wer bezahlt den? Und also das ist ganz, ganz schwierig, weil wir wissen also, wie auch die Studien durch die Pharmaindustrie ja nicht nur gesponsert werden, zum Teil ja auch geschrieben werden. Also das wird ganz schwierig sein. Aber es gibt zum Beispiel, selbst in dieser meistgelesenen deutschen Medizinzeitschrift in der Apothekenumschau, immer so Pro und Contra. Also was spricht für das Mittel? Also meistens sind es dann eher die umstritten oder was dagegen. Das ist natürlich auch keine neutrale Information im weitesten Sinne, aber es gibt schon so in diese Richtung etwas, aber das wird man nicht ändern können, weil, wie gesagt, wir haben keine Finanzierung. Wir kriegen ja nicht mal den Hausarzt als Lotsen im Gesundheitssystem hin, also das würde ich sagen. Aber Sie haben vollkommen recht, wir haben ein Problem, weil die Leute erschrecken sich, nehmen das nicht, und aber sie bestellen. Ich hatte gerade wieder einen Fall, wo eine Freundin von uns wegen Osteoporose ein Mittel, das 700 Euro pro Monat kommt, verschrieben bekommen hat, weil es die angeblich so schlechte Werte in der Knochendichte-Messung hat. Und das war, ich habe dann das mal nachgeschaut, ein wirklich völlig entgegen dessen, was dort an Nebenwirkungen möglich ist. Und aber da gibt es zum Beispiel immer noch das kritische Arzneimitteltelegramm, eine wichtige Institution von unabhängigen Pharmakologen und Medizinern. Aber da muss man halt schon Mediziner sein, um das lesen zu können. Wir brauchen was für Laien, und das ist leider nicht der Fall.
Herr Professor Jüte, ich lese zwischen Ihren Zeilen, und das wichtigste Wort war für mich unabhängig. Ich komme zu der wahrscheinlich letzten Frage heute, und zwar, da geht es ja wirklich um unser Thema hier, womit wir uns beschäftigen, und zwar metaphysische Geschichte, also Metaphysik. Und die Frage ist ganz einfach, was meinen Sie persönlich? Steckt hinter einer Heilung nicht immer auch irgendwie der Geist?
Also meine Antwort darauf ist klar, dass Metaphysik ist vor allem die Metaphysik der Sprache. Ich betone das deswegen, weil der Geist enthüllt sich nach meiner Art einer Einschätzung. Er offenbart sich, er teilt sich mit durch Worte, die ausgesprochen oder auch geschrieben werden. Und so hat also auch die Sprache eine systematische Funktion im Denken, wie das Nikolaus Cusanus, ein berühmter mittelalterlicher Denker, schon mal theologisch vorgedacht hat. Und das Ganze will ich mit einem historischen Beispiel untermauern, was ich nämlich meine. Es gibt in den Dialogen des griechischen Philosophen Platon, in dem Dialog Charmides, eine wunderschöne Stelle, wo Sophokles gefragt wird von einem Schüler, ob er nicht ein Mittel gegen Kopfschmerz habe. Und darauf hat er gesagt, ja, ich wüsste schon was. Und da will der Schüler natürlich wissen, sagt, was ist denn das? Und darauf sagte dann der Sophokles, ja, das ist ein Kräuter, ein Blatt, aber das allein reicht nicht. Es gehört noch ein Spruch dazu, zu diesem Mittel. Und wenn man den zugleich spräche und indem man dann das auch gebrauchte, dann macht das Mittel ganz und gar gesund, und ohne den Spruch aber wäre dieses Kräutermittel zu nichts Nutze. Ich habe das auch als Einleitung zu unserem Stellungnahme der Bundesärztekammer zu Placebo, weil ich denke, das hat wirklich schon vor über 2000 Jahren jemand ganz klug gedacht und kein schlechter. Also das ist das, was ich mit der Metaphysik der Sprache meine.
Also das ist hervorragend, das haben Sie mit Sokrates Worten perfekt beantwortet. Herr Professor, wir haben...
So, wir müssen allmählich zum
Schluss kommen. Es sind noch ein paar Minuten, dann bricht es ab, und das war's. Darum sage ich Ihnen einfach nur die Frage, glauben Sie an Gott?
an Gott.
Ja.
Wenn Sie, ich bin katholisch erzogen worden, aufgewachsen und war Obermanistrant, bin aber dann aus der Kirche ausgetreten. Und ich muss sagen, ich glaube eher, dass es also zum Menschsein auch eine gewisse Spiritualität bedarf, ob das nun ein konkreter Gott, ein monotheistischer oder ein, das will ich gar nicht entscheiden. Ich will, das würde ich sagen, ist gegeben, würde auch für mich im weitesten Sinne, ohne dass ich mich jetzt als Spiritualist bezeichnen würde, aber konkret die Antwort, nein.
Okay, okay, gut. Herr Professor, ich bedanke mich wirklich recht herzlich für Ihre hervorragenden Antworten. Die haben uns sehr geholfen, sehr gefreut und ich wünsche Ihnen noch ein langes und gesundes Leben.
Danke Ihnen auch. Und Sie benachrichtigen mich, wenn es online geht. Ja?
Auf jeden Fall. Sie kriegen Bescheid, kriegen alles von uns bereitgestellt.
Super. Also,
tschüss.
Einen schönen Abend noch. Danke.
Wow, Toni. Das war ein Interview mit einem hoch angesehenen Professor. Ja, das war doch mal wieder eine richtig tolle Folge. Und die Fragen und vor allem seine Antworten, also die haben mich schon, manche von denen echt, muss ich sagen, schon fast, ich will jetzt nicht übertreiben, aber mir fällt kein anderes Wort ein, vom Hocker gehauen. Was meinst du darüber?
Ja, ganz klar. Forschung, wenn sie unabhängig gemacht ist, ist schon etwas sehr Wichtiges. Wenn man dann noch alles mit einer gewissen Menschlichkeit tut, dann ist es natürlich auch was ganz Edles. Ja. Aber wir haben gar nicht oder kaum über Nocebo geredet, fällt mir auf.
Oh, ja, der hat zwar bei dem Beipackzettel, hat er ja gesagt, das genau, wäre ja dann Nocebo. Ja, was natürlich aber auch schon nicht wenig ist. Klar, aber die Zeit war knapp, das wusste ich schon vorher beim Interview, weil er gesagt hat, er hat heute sehr viel zu tun und du weißt ja, wenn du so einen Professor am Haken hast, dann willst du nicht sagen, ja, dann machen wir einen anderen Termin, weil dann hat er auf einmal dann wieder keine Zeit und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit.
Es ist schon wieder soweit. Vielleicht können wir danach noch ein bisschen weiterreden, Nino, über den Nocebo-Effekt, ja?
In der Natur ist jedes Mittel, das ihr braucht, um den Körper zu heilen. In eurem Herzen ist jedes Gedicht enthalten, das euch zuflüstert, was Heilung des Geistes hervorbringt. In eurem Geist ist mehr Kraft enthalten, als ihr glaubt.
Fantastisch. Sehr cool. Sehr philosophisch gesagt. Aber nun, Nino, kommen wir mal nun zu Nocebo.
Okay. Ich denke, dass der Herr Professor Jütte diesen Aspekt also jetzt nicht unterschätzt. Ja, wie gesagt, er hat ein bisschen was dazu gesagt, aber wir hatten wenig Zeit. Ich würde sagen, dass besonders bei Arztbesuchen das ein entscheidender Faktor sein kann, also dieser Nocebo. Denken wir an Blutdruckmedikamente, die man dann einnimmt und einfach dann denkt, okay, das war's jetzt. Ja? Also allein, dass du ein Blutdruck senkendes Medikament einnehmen musst, macht doch irgendwas mit dir, oder nicht?
Klar, auf jeden Fall.
Ja, du weißt, dass du also ein Problem mit deinem Herzen hast. Und dann, wenn du da auch noch liest, was ist alles nebenbei, also da heißt ja Impotenz, keine Ahnung, Husten, was weiß ich was für
das
Zeug.
Das
hast du ja in deinem Kopf dann. Ja.
Mhm, klar. Ja, auf jeden Fall, die Kraft der Gedanken ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also wenn der Arzt sagt, wenn Sie das Medikament nicht nehmen, dann werden Sie nicht alt.
Ja, das ist, finde ich, irre. Also, aber das kommt vor. Es ist nicht so, du hast es jetzt gesagt. Ich kenne wirklich Leute, die zu mir jetzt nicht gerade das mit dem Alter, aber eigentlich mit solchen Sachen, dann werden sie einen Schlaganfall bekommen, dann werden sie jenes bekommen. Und da gehst du jetzt aus der Praxis raus mit so einer Info. Also stell dir vor, jemand glaubt an Sport, Bewegung, gute Ernährung, Entgiftung und will einfach keine Cholesterinmedikamente. Mit dieser Prophezeiung, ja, des Mannes im Arztkittel könnte ein Automatismus in Gang gesetzt werden, der eine, sagen wir mal, unterbewusste Autosuggestion starten würde, könnte oder wie auch immer.
Ja, klar, absolut. Das ist ja wie so ein Voodoo-Master, der dir irgendwie sowas Ja, was Böses einpflanzt, ja, in deine Gedanken oder in deinen Körper, ja. Ja,
genau. Oder andersherum, auf dem Beipackzettel eines Schmerzmittels steht ja selten Schmerzmittel drauf. Also ich habe es noch nie gesehen, ja. Man findet 1000 schlimme Nebenwirkungen als eine Möglichkeit, aber wenig positive Erfahrungen, weißt, irgendwie sowas, ja, das ist sehr gut, weil, oder irgendwie so.
Ja, ich kenne zum Beispiel persönlich einen Menschen, der, ich glaube jetzt so im Nachhinein, weiß ich, egal was er genommen hat an Medikamente, dem ging es immer schlecht danach.
Aha.
Ja, das war so für mich so ein ganz klarer Nocebo-Effekt. Hat immer den Beipackzettel gelesen, sagt, oh mein Gott, mein Blutdruck oder ich muss oft zum Pinkeln oder so. Und es war dann auch wirklich immer so. Immer die Nebenwirkungen sind immer zum Vorschein gekommen.
Ja, Wahnsinn. Also ich denke, da ist einiges, an dem man arbeiten sollte. Aber das sollte tunlichst ohne die Interessen, ich sage das extra langsam und deutlich ausgesprochen, ohne die Interessen der Pharmaindustrie-Manager stattfinden. Also wenn man da jetzt berücksichtigt, ob man damit Kohle machen kann, dann läuft es nach hinten. Also man sollte die Patienten in den Mittelpunkt stellen und zwar wirklich im Ernst, nicht nur im Text und mit den Worten. An dieser Stelle muss ich mich leider aber verabschieden, weil wir haben jetzt schon ganz schön lang in dieses Thema herumgewurschtelt und klingt vielleicht ein bisschen abrupt, aber irgendwann mal muss es ja zum Ende kommen und ich wünsche allen Gästen oder sagen wir mal Zuhörern, alles erdenklich Gute und dass man nie Medikamente braucht.
Ist die Zeit wirklich schon wieder so schnell vorüber?
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ja, aber absolut. Auf jeden Fall hat echt Spaß gemacht, ja, super Interview mit dem Professor Jütte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern entspannte Tage und coole Nächte. Bis zum nächsten Mal.
Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese, das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer, also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. Aufgepasst! In der nächsten Folge geht es um Heilung. Eine echte Reiki-Heilerin wird zu Gast sein, um über ihre Praktiken zu sprechen. Sie wird für so manche Wendungen sorgen und den Speaker dazu verleiten, einen Lottozahlentraum mit uns zu teilen. Außerdem geht es um Japan und einen Überlebenden zweier Atomanschläge. Bei uns im Podcast Geistertaschenlampe, der Frequenz der Geister.